Es gibt ja so Begegnungen, die sollen einfach sein. So war es auch mit Jan und mir. Schon vor einigen Jahren tauchte immer mal wieder der Name in meiner Facebook-Timeline auf. Ich wusste auch, dass er der Frontsänger der erfolgreichen Band Selig ist. Dann war Jan irgendwie weg und jetzt so aus dem Nichts wieder da. Gut so, denn wir hatten uns unfassbar viel zu sagen. Wir lernten uns beim Gespräch selbst erst kennen. Seine Geschichten überschlugen sich mit meinen. Dazwischen viele Erkenntnisse über das Leben, das Sein, das Feuer in uns und die Fähigkeit, im Moment zu verweilen. Wir sprechen über Lebenskrisen, die uns beiden nicht unbekannt sind, über das Zurückkommen zu sich selbst und die Suche nach der Kreativität und die Freude, dass wir beide auf Wortmalerei stehen. Das Gespräch wollte nicht enden und das finde ich richtig gut. Der Podcast geht nicht nach einem strikten Plan. Ich habe kein Konzept, das wisst ihr. Im Gegenteil, es ist ein Selbstläufer, es entwickelt sich. Und wenn man sich über eine Stunde noch immer viel zu sagen hat, dann darf man einfach nicht aufhören. Aber jetzt wünsche ich euch vom Herzen viel Spaß beim Zuhören und mit Schmunzeln. Ja, hallo Jan.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Für mich ist es irgendwie ein besonderer Moment, weil ja, du bist ja schon eine Berühmtheit, sage ich mal, in Hamburg.
Ja.
Aber wir sitzen hier wie zwei normale Menschen.
Ja.
Und das finde ich irgendwie cool, weil das so, ja, so richtig entspannt ist. Und
ja, das ist auch, du erwischt mich auch bei mächtig guter Laune heute. Das ist, ich weiß auch nicht. Ich bin früh ins Bett gegangen, das kann daran liegen, ja.
Ah, schön.
Viel Schlaf und dann aufgestanden und leicht mit einem Lächeln aufgewacht.
Das war,
ja, verrückt, ne?
Ja.
Aha. Echt, ja. Und dann die Reise hierher. Ich war das erste Mal wieder in der Bahn gewesen, nach langer Zeit. Ich hätte beinahe die Maske vergessen. Ja, und jetzt hier Rothenburg. Wir waren hier im Studio vor echt langer Zeit.
Aber wie lange bist du jetzt hierher gefahren? Weil als wir telefoniert haben, habe ich schon gedacht, oh, der wird bestimmt auf gar keinen Fall diesen Weg auf sich nehmen. Und habe schon überlegt, ob ich irgendwo irgendwas anderes anmiete für unser Gespräch.
Nein, Gott bewahrt. Ich bin um 9:59 bin ich in Arnsburg losgefahren.
Ah, das geht.
Ja, und um 12 war ich hier.
Echt?
Ja.
Das geht.
Nee, dann. Weil in Arnsburg ist es so, da fährt eine Bahn, die fährt immer 9 nach, jede Stunde 9 nach und dann ist sie in 13 Minuten am Hauptbahnhof.
Aha.
Und dann in die Bahn nach Bergstedt, Bergedorf.
Ja.
Und dann, ja, schwupps.
Ja, entspannt.
Ja, richtig entspannt.
Ja, cool. Ja, super. Ich weiß nicht, man denkt ja immer, wenn man Leute so aus dem Fernsehen kennt tatsächlich, also ich dachte immer so, da muss man jetzt total viel, weiß nicht, beachten, machen und, aber das ist gar nicht so.
Nö, alles nur Menschen, ja.
Ja, das ist...
Was witzig ist, wenn ich manchmal Leute sehe, die, so aus dem, die ich aus dem Fernsehen kenne, ich will die dann immer grüßen, obwohl ich die gar nicht kenne. Weißt du, wo man dann so, ah, hallo, die grüßen dann auch höflich zurück und dann denke ich, oh nein, wir kennen uns so.
Oh, das hatte ich einmal mit Boris Becker.
Ah.
Ja, tatsächlich. Und zwar ist es so, dass wenn ich abends ausgehe und ich war in einer langen Reihe was trinken und dort gibt es nirgendwo ein Behindertenklo.
Ja.
Das heißt, ich muss immer in ein der Hotels gehen, weil die immer Toiletten für mich haben.
Ja.
Und dann bin ich ins Park Hyatt. Das ist ja das Hotel, wo die ganzen Top-Promis unterkommen. Lady Gaga, Tina Turner, ja, und Boris Becker eben scheinbar auch. Und dann kam ich aus der Toilette und da steht der Boris Becker. Und ich gucke ihn an, er guckt mich an. Und ich so, hallo. Oh, hi. Fand ich witzig. Und ich so, dann zu meiner Freundin, war das Boris? Ja, das war Boris Becker. Das fand ich sehr, sehr witzig. Also, ja, genau. Da, in diesem Hotel, wo ich die Toilette nutze, treffe ich die meisten Promis tatsächlich.
Im Park, wo ist denn das Park in?
Nee, Park Hyatt.
Park Hyatt?
Das ist direkt in der Mönckebergstraße.
Ach ja, 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 na klar, genau. Ja,
da gibt es auch so einen Club, wo ich glaube, die ganzen Millionäre mit den jungen Ladies aber hingehen.
Der, wo der ganz oben ist, ne?
Oben oder. Ich war ehrlich gesagt noch nicht da drin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da oben oder im Keller ist.
Was ist denn mal? Oh, im Keller?
Ich glaube,
der Millionärsclub.
Der Millionärsclub. Genau, aber auf jeden Fall gibt es da einen Club und dieses Hotel und so. Genau. Und die haben eine Toilette, falls jetzt auch jemand zuhört, der in Hamburg ausgehen möchte und nach Toiletten sucht. In den Hotels.
Park Hyatt in der Mönckebergstraße.
Ja, und das Hotel Atlantik hat keine Behindertentoilette.
Nein.
Wichtig zu wissen,
ja.
Die haben vergessen, eine einzubauen beim Umbau des Hotels.
Ist das so?
Ist es so. Ich kenne alle Top-Hotels.
Und der Reichshof?
Reichshof, muss ich zugeben, weiß ich nicht.
Ja.
Da war ich aber mal was trinken.
Ja.
Weil die haben ja dort so eine 20er-Jahre-Bar.
Ja, hinten, ne?
Ja, die ist richtig schön.
Die ist echt schön.
Und da war ich mal, und da musste ich aber nicht auf die Toilette, ja. Weil ich nur so Whisky getrunken habe. Und davon kann man mehr trinken bekommen, ja. Auf die Toilette.
Achso, Atlantik hat keine, na.
Das genau, also wissen
ja,
wir jetzt
gut,
Bescheid.
Wir wissen Bescheid.
So hätten wir das jetzt auch nicht gelernt. Ja, aber es geht ja gar nicht um mich und meine Toilettengeschichten, sage ich dazu immer, wie ich dann abends irgendwo was suche, sondern um dich und deine Geschichte. Erzähl doch mal, wer bist du?
Ich bin Jan. Ich bin geboren 1970, bin hier in Hamburg im Marienkrankenhaus geboren, also tatsächlich ein gebürtiger Hamburger, was man kaum glauben kann und vieles, was, ein echter Hamburger,
ja,
aber ich bin dann gleich vom Marienkrankenhaus raus nach Sieg, das ist ein umliegendes Dorf hier und hab dann bis zum fünften Lebensjahr in einer Doppelhaushälfte mit meinen Eltern als Einzelkind gewohnt. Und dann sind wir nach Großhansdorf und ja, und so plätscherte mein Leben so vor sich hin. Weil ich hatte eine Brille damals und habe immer auf den Gehwegen Steinchen umgedreht. Und meine Eltern und alle anderen dachten, ich werde bestimmt mal irgendwie irgendwas im Steuerbeamter oder irgendwie sowas. Ja, weil ich so nicht gerade extrovertiert war.
Aha.
Das hat sich dann erst später rausgestellt. Als ich dann mit 9 Jahren meine Leidenschaft entdeckt, das Singen und Musizieren. Und ja, seitdem bin ich auf meinem eigenen Soundtrack unterwegs.
Ja, wie hast du die Musik für dich überhaupt so entdeckt? Was
ich merkte,
hat dich jemand so beeinflusst oder war also?
Ich merkte plötzlich, dass es mir wahnsinnig Spaß macht, anderen Leuten was vorzuführen und dann Emotionen zu empfangen aus den Gesichtern oder Applaus. Das fing, glaube ich, mit den Pfadfindern ging das los. Ich war bei den Pfadfindern und da haben wir die ganze Zeit echt immer in so Jurten und Koten und am Feuer verbracht und Geschichten erzählt und gesungen. Und da merkte ich dann meine Leidenschaft, dass wenn ich was vortrage und so die anderen Leute den Reaktionen zu entlocken, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Und so bin ich dann, habe ich das dann zu meiner Berufung gewählt. Dann ging ziemlich früh los. Dann kam die Liebe ins Spiel in der 5. Klasse. Da habe ich so angefangen, Liebesgedichte zu schreiben an eine Klassenkameradin, die meine Liebe verschmäht hat, die diese Gedichte immer zurückgesendet hat. Und dann habe ich eine Band gegründet, meine erste Band, Blackfire. Bin auf dem Schulhof vor lauter Verzweiflung. Ich so, Katharina will meine Gedichte nicht lass uns eine Band gründen, dann kann ich diese Gedichte wenigstens singen. Mhm. Und so ist das dann auch passiert. Und dann gab es ein Schulfest. Und da haben wir dann so Tische zusammengerückt und hatten so Pappgitarren uns gebaut. So aus so Persil-Waschtrommeln irgendwie als Schlagzeug aufgebaut. Und ich stand vorne und habe diese Liebesgedichte gesungen. Mhm. Und die ganze Schule war da. Und dann haben wir geklatscht und geschrien und Applaus und Zugabe. Und da war es dann um mich geschehen. Da dachte ich, das soll mein Leben sein. Ich will mein Leben lang Liebesgedichte singen.
Oh, das war schön. Aber dann hättest du ja die ganze Zeit verliebt sein müssen. Oder wie hast du dann später die ganzen Inspirationen, sage ich mal, für diese ja, tiefgründigen Texte auch bekommen?
Ich bin tatsächlich meistens verliebt.
Ja?
Ja, total. Also wenn auch ins Leben an sich. Mhm. Also es gibt so viele Dinge, in die man sich verlieben kann. Ja. Eigentlich in alles, was lebendig ist. Mhm. Und momentan, jetzt auch durch diese Corona-Zeit, ich war ja mein Leben lang unterwegs, immer auf Tour. Die ganze Zeit. Ich kenne kaum jemanden, der so viel unterwegs war wie ich. Ich war mehr auf der Bühne als im Bett teilweise.
Yeah.
Und jetzt war dieser Lockdown und wir als Performer und Musiker, wir sind ja echt das letzte Glied der Kette. Wir sind ja irgendwann. Na, und jetzt hatte ich eine irre Zeit zu Hause bei mir mit meiner Familie. Ich habe ja 4 Kinder und eine wahnsinnig tolle Frau und das durfte ich jetzt echt mal erleben und bin momentan richtig, richtig verliebt in meine Familie, in meinen Schön. Sohn und meine ja. Töchter und meine Frau. Also dass man da denn so landet, da dachte ich auch, was habe ich für ein Glück, ne? Das ist echt schön. Ich möchte da gar nicht mehr weg. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ich habe jetzt schon Heimweh, wenn das mal wieder losgehen sollte.
Ja.
Dass man... Ja, hatte ich so... Ja, und auch der Lütte, ne? Was für ein Wesen. So ein 6 Jahre ist der alt, ne? Was da alles rauskommt. Und, ne? Man ist nur am Staunen, am verliebten Staunen. Ne?
Ja, schön.
Ja.
Ja, aber es ist eine super Inspiration für deine nächsten Texte.
Ja, weiß ich, ja, es ist halt nicht...
Ja, kannst ja wie Angelo Kelly eine Familienband gründen.
Oh Gott, bewahre, nein, da würden alle laut aufschreien, ich auch. Ich glaube, Texte brauchen ja auch immer so ein bisschen Drama.
Ja,
so ein bisschen
klar.
Selbstmitleid und so. Ne? Und das ist, eigentlich kann man ja Texte besser schreiben, wenn man unglücklich verliebt
ja,
ist. Ne? Wenn man... Und ich bin momentan...
Aber leider, ich finde das doof, weil ich schreibe keine Liedtexte, aber generell Texte. Und ich schreibe auch besser, wenn es mir schlecht geht. Mm. Und ich finde das blöd.
Ja, ist doof, ne? Aber es ist ja wir als Künstler so, wir sind ja wie Alchemisten, die dann aus unedlem Metall was Edles formen.
Ja.
Und das muss dann halt raus und da müssen dann Töne drumrum und dann muss das alles glänzen in dieser Tragik und so. Aber so wie ich momentan drauf bin, so wahnsinnig entspannt und glücklich. Das kann ich könnte über den Aufbruch der Blumen im Garten schreiben. Ich glaube, das möchte ich. Das
und alle so, langweilig.
Drama. Wir wollen nicht irrsinnig.
Ja, genau, wir wollen über toxische Beziehungen hören.
Ja, genau. Hm,
aber. Aber gestern hat auf Twitter jemand geschrieben, in Großhansdorf war deine Schulband, oder?
Genau.
Dass eine Frau dich oft mit der Schulband mal gesehen hat. Hat die echt auf Twitter gestern geschrieben.
Wahnsinn.
Und dann habe ich kurz gedacht, ob die nicht was verwechselt, aber ich glaube, die Jacinda, die hat früher auch nämlich in der Gegend gewohnt.
Ja.
Und die meinte, sie kennt dich noch aus diesen Jahren.
Ja.
Wahnsinn.
Ja,
yes. Sag mal, du hast wirklich schon als Jugendlicher... bei den Menschen irgendwas hinterlassen.
Ja, ich weiß noch, in Groß-Hansdorf und Arnsburg waren wir damals schon Weltstars ich weiß noch, im Waldreitersaal in Groß-Hansdorf, das ist so ein Gemeindezentrum, wo so Jugendtheateraufführungen sind. Und die älteren Klassen hatten ein Battle of the Bands, ein Festival organisiert damals. Und die kamen dann auf uns zu und meinten, hier, ihr habt ihr Lust, mit auf dem Festival zu spielen? Und wir waren 13 und hatten unsere erste Band, Matsch. Und auch schon richtig mit Strom getan und so. Das war nach dieser Pappgitarrenzeit.
Ja.
Und das war für uns so aufregend. Wir so, von den Älteren eingeladen werden auf ein richtiges Festival. Ne? Und dann haben wir haben so Gas gegeben. Wir haben jeden Tag geprobt bei meinen Eltern im Keller und haben auch den Auftritt geprobt.
Ne? Wie viel wart ihr in der Band?
Fünf Leute.
Ah ja.
Fünf Leute. Und sind dann rein in den Proberaum und haben so getan, als wäre dann die Menschenmenge vor uns. Und, und damals gab es eine Werbung, die hieß... wollt ihr Elfmeter? Nein. Wollt ihr Verlängerung? Nein. Was wollt ihr dann? Mau. Und dann waren wir da auf der Bühne und die ganzen Mädchen schrien und haben uns Rosen auf die Bühne geschmissen. Und wir dachten, wir machen so geile Musik. Und wenn ich jetzt heute so noch so die Videos davon sehe, denke ich, die Musik war jetzt so lala, aber wir sahen echt süß aus. Und da haben wir dann in der Mitte der Show gesehen, wollt ihr Elfmeter? Und das ganze Publikum, nein, wollt ihr Verlängerung? Nein, was wollt ihr denn? Und alle Mau. Und dann haben wir aus unseren Taschen Mau am Bonbons und haben das in die Menge geschmissen. Und wir sind durchgedreht.
Ja, cool.
Und das sind dann solche Momente, ne, wo man dann, so wenn ich dann an verzweifelten Tagen, ist das alles stressig, nachdenke. Denn das so Momente, wo ich sage, wofür bin ich angetreten? Was ist davon noch übrig? Und wo will ich hin?
Mhm.
Und ich, genau dafür bin ich angetreten. Ne? Solche schönen Momente in so gesetzlosen Räumen, in so Clubs zu verbreiten. Und davon ist eigentlich mehr übrig als damals, weil das ist ja zu meinem Beruf geworden. Mhm. Und ich bin die ganze Zeit mit so wahnsinnig tollen Musikern umgeben, wo man die ganze Zeit, wenn es auf die Bühne geht, ist echt, es ist alles so momentan, es ist alles so im Moment, wenn man da singt, da gibt es keine Zukunft und keine Vergangenheit, da ist man so bei sich und wenn dieser Funke rüberspringt aufs Publikum und wenn die Band zusammen ist, das ist echt ein Ritt, das ist wirklich ein ganz, ganz positiver Rausch, der
da entsteht. Ich glaube sogar, dass genau das der Schlüssel zum Erfolg ist, egal in welchem Bereich, wenn man es schafft, authentisch zu sein, ohne etwas erzwingen zu wollen, sondern so wie du das beschrieben hast,
ja.
Man ist so im Moment und man ist so in dieser Wahrhaftigkeit,
ja.
In Verbindung mit sich selbst, dass die Leute gar nicht, ich glaube am Ende geht es gar nicht um die einzelnen Texte oder am Ende geht es gar nicht um die Perfektion des Gesangs oder so.
Ja.
Oder um, weiß nicht, um Schauspielerei oder so.
Ja.
Sondern ich glaube, am Ende geht es wirklich um dieses Gefühl von, da steht jemand, der meint es echt ernst.
Ja.
Und der ist richtig ehrlich.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was die Leute so anzieht.
Ja.
So ist, ja.
Das ist ja auch dann diese wunderschöne Angstfreiheit, die man versprüht. Ne?
Ja.
Das ist ja auch beim Singen so. Wenn du durch den Wald gehst und Angst hast irgendwie so dann singst, dann ist die Angst plötzlich weg, weil du halt komplett da bist. So, ne? Das ist, also Singen ist so. Und wenn das dann noch so wesentlich rüberkommt, das mag man gerne. Und dann wäre natürlich toll, wenn das nicht nur auf der Bühne passiert, sondern auch in der Straße, weißt du, dass man so natürlich sein darf und seine Leidenschaft verkörpern kann, überall.
Irgendwie. Ja, dass das Gegenüber auch so spürt irgendwie, da sitzt jemand neben mir, der ist total im Moment und verbunden, meinst du das?
Ja, das wäre so toll. Mhm. Das sind, weil die, war auch jetzt so in der Bahn oder so, wo man dann sieht, die Leute sind alle entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. Die sind gar nicht da.
Oder hin und her am Switchen.
Ja, genau. So. Also das, damals habe ich das so, ah nein, nee, muss ich das so machen.
Ja, dann, ja, genau. Und ich gucke noch an mein Handy und dann rufe ich da nochmal an und dann, dann werde ich noch das machen. Und dann
die Diktatur der Raserei.
Ja, wirklich.
Das ist schrecklich, ja. Ja, da muss. Ich hoffe ja, dass da. Aber es geht ja jetzt alles schon wieder so los wie vor der Krise. Also während der. Also für mich war das echt ein Ankommen bei mir selbst.
Mhm.
Bei mir hat sich da echt einiges verändert zum Positiven. Ich bin
schön.
Um einiges ruhiger geworden. Und möchte das auch nicht verlieren. Ne?
Ja, aber wenn man es einmal weiß, wie das gehen könnte,
ja.
Dann kann man immer darauf zurückgreifen.
Ja. Ja, ich hoffe, das geht nicht weg.
Ja.
Weil das ist einfach, im besten Fall wie so eine Sucht, ne? Dass man so das Hier und Jetzt so sich die ganze Zeit, dass man sich dem bedient.
Ja, auf jeden Fall.
Und diese ganze Hektik und diese Ideen oder was da auch immer ist, irgendwie, dass das echt nur ein kleinerer Teil von einem selbst ist. Also man echt einfach sein.
Ja. Ist für mich, also muss ich zugeben, ist für mich auch immer wieder Übung, weil ich mich körperlich auch wenig bewegen kann, aber mein Geist ist so schnell.
Ja.
Es fällt mir richtig schwer zu sagen, es ist voll okay, wenn du jetzt in der Sonne sitzt bei deinen Tomaten oder bei den Blumen und einfach ein Buch liest. Das ist echt okay, weil, weißt du, die Außenwelt, die merkt das nicht, wenn du mal einen Tag, zwei Tage Pause machst.
Ja.
Das merkt keiner.
Ja.
Da geht auch nicht die Welt unter. Wir nehmen uns auch immer so wichtig. So,
ja.
Oh, jetzt muss ich noch das machen, jetzt muss ich noch hier machen. Ganz ehrlich, die anderen sind so beschäftigt mit sich selbst und mit ihrem eigenen Scheiß. Das merkt keiner.
Ja.
Und wir sind immer so getrieben und immer so am, ja, dieses Rasen und so. Oh, das ist für mich auch immer noch eine Übung und Herausforderung. Einfach mal im wahrsten Sinne sitzen zu bleiben.
Ja.
Also, ich sitze ja immer, aber mein Kopf rast und das ist
so
unwichtig.
Ja, was ich gelernt habe, das ist, auf den inneren Körper zu hören.
Mhm.
Kennst du das?
Mhm.
So, wo man dann echt so dieses Kribbeln, so diese Lebensenergie spürt und dann noch auf das Atmen. Und wenn man sich dann noch fragt, wer bin ich? Und dann nicht den Verstand antworten lässt, sondern diese Energie, diese stille Präsenz. Oh, das ist, und das ist nämlich das, dann ist man im Hier und Jetzt.
Ja.
Dann ist man da.
Ja, meine Augen glitzern gerade total, weil ich das so toll finde, dass von diesem inneren Körper, wie du sprichst, das ist richtig, richtig gut. Und auch was bei mir auch oft hilft, egal wenn ich schlechte Laune habe oder verzweifelt bin, Angst habe, irgendwas, die ganzen vermeintlich negativen Gefühle.
Mhm.
Und dann höre ich ganz kurz rein und dann merke ich, aber sehe ich wie so eine Art kleine Flamme in mir.
Ja.
Und die ist manchmal klein, wie so ein Feuerzeugflamme und manchmal aber groß, wie so ein Lagerfeuer.
Ja.
Und solange aber das noch an ist, dann sehe ich das und denke, es ist alles okay.
Ja.
Das ist alles okay. Ja. Solange ich dieses Feuer sehe oder fühle, denke ich, ach scheiß auf, gehst heute früh ins Bett oder liest oder egal, morgen wird die Flamme wieder größer sein. Und das hilft mir tatsächlich ganz oft.
Das ist bei mir, als ich hatte, meine tragische Geschichte war, ne, ich war so schnell berühmt, irgendwie innerhalb von 4 Jahren ganz oben und dann wusste ich nicht mehr, wer ich bin, was ich bin und musste raus. Irgendwie, ne? Meine Freundin hat mich damals gerettet, mit nach Schweden genommen, irgendwie in eine Holzhütte. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Ich habe das immer die Flamme der Leidenschaft genannt.
Ja,
ne?
Ich auch.
Die war bei mir nur noch so klein Und ich musste da raus, damit die mich wieder erfüllt.
Ja,
damit ich wieder da bin. Ne?
Ja, ja,
und das genau. ist, das hat bei mir gedauert, ne, bis die wieder da war, so wie sie jetzt brennt. Ne? Mhm. Und ich meine auch, dass durch dieses Rockstar-Leben da in den 90ern, dass man sich so ein großes Ego aufgebaut hat, ne? Dass man die ganze Zeit so agiert hat, wie man meint, ein Rockstar
sein zu müssen.
Mhm. Und das ist ja ein Ego. Und dabei ist diese Flamme immer kleiner geworden. Mhm. Der Rockstar wurde immer größer und die Flamme immer kleiner. Mhm. Und dann raus. Und dann war es echt eine Qual für die Flamme, bis die wieder irgendwie dieses Ego verdrängt hatte. Ne?
Als würde die Flamme dir erstmal nicht trauen. Ne? Darf ich wirklich kommen oder machst du mich wieder klein?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Ja genau, wahrscheinlich. So, nein, ich will nicht schon wieder.
Genau, die Flamme so, lohnt sich das jetzt wieder größer zu werden oder machst du mich wieder tot?
Ja. Nee, stimmt. Das ist echt wichtig, dass die da ist. Das ist ganz wichtig.
Echt cooles Bild, ne? Das ist super.
Ja.
Aber magst du noch mal erzählen über diese krasse Zeit so? Also Schulband, Groß Hansdorf.
Ja.
Und dann?
Dann ging es Matsch, die Band. Dann ist unser Bassist nach Amerika gegangen für ein Austauschjahr. Dann haben wir eine neue Band gegründet, Boss Barnes hießen wir. Aha. Und da waren wir richtig geil. Da waren wir waren zu acht und das war eine richtige Show-Party-Band. Wir hatten dann und auch alles selbst gemacht. Wir hatten dann auch ein Riesenkonzert bei uns draußen in der Sporthalle. Da kamen tatsächlich 1000 Leute. Wir hatten eine dreistöckige Bühne, wir hatten Go-Go-Girls, wir hatten tanzende Kakteen, wir hatten einen Sarg, ich wurde einen Sarg auf die Bühne getragen, ich bin durch ein Herz gesprungen, ich hatte einen Zylinder, es war eine Riesenshow. Das war wirklich.
Gibt es dazu irgendwelche Videos, die man noch sehen könnte?
Leider nicht. Obwohl es waren drei mit Videokamera-Leute da unterwegs. Aber irgendjemand hat diese Filme noch. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Auf jeden Fall, das war wirklich auch ein Lebensmoment. Aha. Am nächsten Tag war ich als der glücklichste Mensch der Welt, glaube ich.
Wo seid ihr aufgetreten? Auf dem Kiez oder?
Nee, in der Wörndamm-Halle in Großhansdorf.
Also. Okay.
Das ist eine Sporthalle irgendwie von der Grundschule Wörndamm.
Naja, nicht, also immerhin.
Ja. Das war halt echt, das war toll. Naja, und dann
also wie alt warst du da?
Nur da war ich 19.
Okay.
Da war ich dann schon. Und dann ging es zum Zivildienst. Mhm. Und dann habe ich, die Band hat sich aufgelöst, Boss Barnes. Wir wollten eigentlich den großen Durchbruch. Wir wollten reich und berühmt werden mit dem, was wir da machen. Und dann kam Franz Plasan, berühmter Produzent aus Hamburg, zu uns in den Proberaum und meinte, Jungs, ich möchte mit euch eine Platte machen.
Wie ist er auf euch aufmerksam geworden?
Durch dieses Konzert aus der Wörndamm-Halle. Das hat sich rumgesponnen. Das stand dann auch im Oxmox und so. Ja. Und wir hatten schon ein bisschen Namen irgendwie innerhalb der Stadt rein. Und wir hatten ein Lied, das hieß Der Sohnemann. Und das war unser Hit. Also das haben sogar Norbert und die Feiglinge gecovert. Mhm. So eine A Cappella-Truppe aus Hamburg. Ich mach das Fenster auf, schmeiß das Geld hinaus, blaue Scheine im Schuh zum Nikolaus. Weihnachten steht ein Ferrari vor der Tür, mein Beruf ist Sohn, ich kann nichts dafür. Und das wollte er, glaube ich, gerne mit uns aufnehmen. Und am nächsten Tag war meine Band verschwunden. Die meinten, oh nee, ich studiere lieber Kunstgeschichte. Oh, ich will doch Journalist werden. Oh nee, ich mache dies und das. Und ich stand alleine da mit diesem Traum. Und da ging mir das erste Mal der Arsch auf Grundeis, wo ich dachte, das ist ja schrecklich. Ne? Ja. Ich habe richtig gelitten. Ich dachte so, wir wollten doch so werden wie Bab. So alle zusammen in einer riesen WG wohnen und mit einem Studio und einem Stall und alle Familien zusammen. So die Barnsburg haben wir das immer genannt. Ein Riesentraum. Und deswegen ging dann kaputt. Naja, und dann dachte ich, hat meine Freundin mich da dann überredet, und meinte, geh du doch zu dem Produzenten. Geh du
hin. Das war die Freundin, mit der du jetzt auch verheiratet bist.
Ja, ja, wir sind seit 30 Jahren zusammen.
Wow.
Wahnsinn, ne?
Ja, wirklich Wahnsinn.
Ja, echt.
Irre. Ja, weißt du, man muss sich nicht mit Paartherapeuten treffen zum Reden, sondern dann eben mit euch.
ja, das stimmt. Und als Paartherapeut, ne, kann ich echt empfehlen, Freundlichkeit an alleroberste Stelle zu setzen.
Ja.
Freundlichkeit. Egal, ob beim fiesesten Streit oder was auch immer, dass Freundlichkeit ganz oben steht, an erster Stelle. Dann kommt lange nichts, dann kommt wieder Freundlichkeit. Dann kommt wieder lange nichts und dann kommen irgendwann andere Sachen. Mhm. Aber Freundlichkeit ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann.
Aber wie geht man um mit der Wut?
Die in Freundlichkeit verwandeln. Da musst du halt einmal kurz tief durchatmen, auf deine Flamme gucken.
Ja,
so.
Die Flamme.
Dich irgendwo mit einem Baum angucken oder so.
Mhm.
Dann dir gerade wie so ein Buddy, den Baum als Buddy nehmen, dann nochmal tief durchatmen und dann Freunde. Oder was meine Taktik ist, einfach sagen, ich brauche mal einen Moment und dann irgendwie um Block gehen.
Super.
Und tief durchatmen. Das ist halt schwierig. Und aber trotzdem, dass man als Nebenton.
Wertschätzung, ne? Ich glaube, du nennst es Freundlichkeit, ich sage dazu immer Wertschätzung.
Ja.
Ist im Grunde genommen same, aber dass man wirklich den so Respekt voneinander nicht verliert.
Ja. Ja. Absolut. Das ja. Genau. Ja, und auch echt. Und auch immer wieder dieses Wunder des Gegenübers, ne, zu fühlen. Also den anderen fühlen zu sehen. Das ist so schön. Ja, ich habe. Na klar, ist dann bei uns, wir haben uns in diesen 30 Jahren auch selten gesehen, weil ich immer unterwegs war auch. Ne? Mhm. Das ist auch.
Das kann man schon mal 10 Jahre gut überbrücken.
Ja, genau. Aber das ist auch, sich vermissen, ist auch toll.
Ja, so entstehen die besten Texte.
Ja, so entstehen die besten Texte und man merkt, wo man am besten aufgehoben ist.
Ja. Aber gut, okay, und dann hat sie dich ermutigt, zu den Produzenten zu gehen.
Genau. Sie meinte, du hast doch eine Vision, irgendwie geh doch dahin. Und dann bin ich zu Franz Plaza und habe gesagt, ich habe eine Idee, also ich möchte so Retro-Sound, so wie Lenny Kravitz oder Black Crowes und ich traue mir das zu auf Deutsch. Ich brauche aber einen richtig geilen Gitarristen, kennst du einen? Und er hat mir die Nummer von Christian Neander gegeben und dann haben wir zusammen die Band zusammen gegründet. Und dann haben wir angefangen, Lieder zu schreiben in dem Stil. Und dann haben
Hast du die geschrieben oder ihr
ich
hab, beide? Oder?
Ich hab unser erstes Treffen mit dem Gitarristen, er hatte immer Texte geschrieben. Mhm. Oder? Dann habe ich ihm mein Textbuch gegeben, was für ihn eine große Vertrauens... Er dachte, Wahnsinn, er gibt mir jetzt einfach sein Text-Tagebuch-Mix, war es immer. Unglaublich. Und hat sich dann hingesetzt und hat innerhalb von 2 Tagen, das Lied heißt Das Mädchen auf dem Dach, hat er vertont, hat er da auch zu gesungen. Mhm. Und das klang so geil. Das klang genau wie ich wollte. Ne? So eine Mischung aus Lenny Kravitz und Black Crowes und so. Und das auf Deutsch. Ne? Dachte ich, wow, Wahnsinn, das wird was. Und dann haben wir weitergemacht. Dann bin ich immer zum Zivildienst. Nach dem Zivildienst bin ich zu ihm in sein kleines Dunkelkammerstudio. Und dann sind wir danach auf dem Kiez im Mojo-Club. Haben getanzt bis in die Morgenstunden, ich dann morgens wieder zum Zivil und so waren dann die Tagesabläufe.
Wo hast du denn Zivildienst gemacht?
Barmbek Uhlenhorst, Hauspflegestation.
Ah,
oh, super geile Zeit. Und der Chef, der Hans, der hat nur Musiker eingestellt als Zivildienst.
Echt?
Ja, ein Fan von Musikern. Ich meine, sie sind halt lustig, können so in schleppen, ne? Können und zur Not auch mal was vorsingen und so. Und für die alten Leute waren wir echt eine richtig, richtig lustige Bande.
Ja, cool. Ja,
das war echt toll. Ja, und dann haben wir Demos aufgenommen im Studio bei Franz. drei Lieder und der hat die verschickt an Plattenfirmen. Mhm. Dann habe ich während meines Zivildienstzeit habe ich dann einen Plattenvertrag gekriegt.
Geil.
Wahnsinn, ne? Und dann ging das ab. Dann ging es ins Studio, dann haben wir eine Platte gemacht, dann sind wir auf Tour gegangen, dann war Promo, dann auf Tour Promo und dann innerhalb von 4 Jahren wusste ich nicht mehr, wer ich bin.
Echt so? Also wirklich nur 4 Jahre?
Nur 4 Jahre bis zum krass. Ja, echt, Leben auf der Überholspur.
Ja, ja, ja.
Wahnsinn, ne? Und nichts ausgelassen noch. Da Rambazamba, ey, unfassbar. Ja, und danach brauchten wir erstmal 10 Jahre Pause voneinander.
Echt so, also das war so, erstmal so kurz und knackig sozusagen und dann erstmal lange nichts.
Ja, aber wenn ich an diese kurze, knackige Zeit zurückdenke, es kommt einem vor wie ein ganzes Leben,
ja,
wie ein ganzes Universum. Weil wir hatten ein Time-Schedule wie die Beatles zu ihrer Zeit. Ne?
Ja, ja.
Wir waren 48 Stunden am Tag. Waren wir echt nur Band, ne? Nur selig, nur aneinander und ne? Also mit Freude auch, aber zum Schluss, wo die Flamme dann immer kleiner wurde, ging es dann nicht mehr. Ne?
Ja, ja.
Das war, und das war dann hart, ne? Also, so schön, wie das dann am Anfang ist, so ätzend ist es dann am.
Was hat dich sozusagen zum Ende hin, ich bezeichne es mal so als fertig gemacht, war das die wenige Erholungszeit oder. Was genau war der Punkt, wo du dich selbst überholt hast? Oder war es einfach nur, ein Konzert läuft gut, dann bekommt ihr noch 5 Anfragen? Oder was? Wie war das genau?
Nee, ich konnte nicht mehr. Tatsächlich, Anna und ich waren schwanger. Mhm. Meine erste Tochter war unterwegs. Mhm. Ich war 25 oder 26, ich weiß es nicht, aber die war unterwegs und dachte, ich kann doch jetzt nicht Vater werden, weißt du, das noch eine Position,
noch eine
Aufgabe dazu. Dann die Plattenfirma, wir waren die Band der Stunde, hat echt richtig viel Geld in uns reingepumpt. Mhm. Dann Manager und Produzent, alle sind größenwahnsinnig geworden, die Band auch, wir haben Preise gekriegt und so und das war alles zu viel. Ne?
Konntest nichts davon verarbeiten?
Ich hatte keine Zeit mehr, das zu verarbeiten.
Genau, ja, ja.
Mhm. Ich konnte das nicht mehr zu Gold machen, ne? Mhm. Also das, wofür wir ja eigentlich da sind. Ne?
Ja.
Und ich konnte das nicht mehr und ich habe nur noch aus dem freien Fall agiert und habe mich dabei verloren. Und echt. Und dann war die Geburt meiner Tochter, das war so ein Moment, wo sich mein Leben innerhalb von einer Sekunde auf die andere komplett geändert hat.
Aha.
Wo ich merkte, das hier ist jetzt real.
Mhm. Mhm.
Das andere ist sowas von unreal. Und das ist jetzt mal an der Reihe. Ja. Und dann sind wir direkt nach der Geburt, sind wir nach New York ins Studio geflogen und mit der 2-wöchigen Tochter auf den Schoß in so einem Langstreckenflug. Oh ey, ein Wahnsinn. Würde ich heute alles nicht mehr machen. Würde ich echt alles nicht
Aber dass Anna, also deine inzwischen Frau, ne?
Ja.
Dass die das mit dir auch mitgemacht hat.
Ja, ich hatte mich schon lange verlassen, wirklich. Die ist wirklich, die das.
Ich hab mich gefragt, was für, also wie viel Liebe und auch Glauben an deine Flamme.
Mhm.
Weil sie, nicht sie, sondern generell, wenn man mit jemandem zusammen ist oder viel auch mitmacht, durchmacht.
Mhm.
Man muss ja diesen Kern, diesen goldenen kleinen Kern so doll sehen und daran festhalten.
Ja.
Das ist ja schon, das ist heftig. Also das,
ja.
Dazu gehört viel Stärke auch.
Ja, das ist, und den hat sie halt immer gesehen. Ne?
Mhm.
An den hat sie, und sie ist auch lässig damit. Ne? Ich sage dir manchmal, Anna, dass du das alles, ne, dass du da so und sie so. Und ich jetzt mittlerweile bin ich ja, und sie so, ja, ich habe es immer gewusst. Irgendwie so, ne?
Mhm.
So, ich wusste immer, wer du bist. So.
Schön.
Das ist
ja
echt super.
Ja.
Und auch total geduldig, ne? Also, das, ne, wenn dann. wenn dann wieder so kleine Sachen kommen. Und sie ist halt auch sehr weise, ne? So, ich hatte dann so diese Trunksucht, ne? Immer am Saufen. Und dann, als ich dann mal wieder total hickenhackenvoll irgendwie nach Hause kam, so, Schätzchen und so, meinte sie, so stand sie und weiß sie noch, und sie sagte so, du Janni, also schlauer macht dieses Saufen auch nicht. Das ist völlig entwaffnend. So. Und dann dachte ich echt, ich muss damit aufhören. Sie hat so recht. Das ist,
ja, cool, ja, aber ja, sie ist auch so, also ich kenne sie ja gar nicht, ja, aber ich habe so ein Bild von euch auch, mhm, oder von ihr auch, dass sie so sehr in ihrer eigenen Mitte geblieben ist, weil sie hat dich gesehen und sie hat trotzdem sich selbst dabei nicht verlassen.
Ja.
Das finde ich richtig,
ja,
find ich richtig stark. Ja. Also.
Ja, sie ist, wir sind auch echt Unterschiede. So wie ich draußen rumflirre so, dass, und mir die Geschichten von anderen Leuten suche, ist sie zu Hause. Die ist übersetzt Bücher, mhm, und die ist zu Hause und fühlt sich wohl, so für sich zu sein. Und mit den Kindern ist immer auf Augenhöhe mit den Kindern. Mhm. Und liebt ihre Arbeit, ne, diese stille Arbeit. Ne, geht vielleicht einmal im Monat mit einer Freundin irgendwie sowas in die Stadt was essen und trinken.
Ja.
Und dann war es das auch, ne? Also die ist sehr, sehr ganz, aber freut sich, wenn ich dann wiederkomme und ihr diese ganzen wilden Tourgeschichten erzähle und, mhm, so. Das ist schon gut, ja. Und ja, die ist echt sehr, ja, ein wirklich ein Wesen, diese Frau. Echt froh, kann echt Glück, von großem Glück sagen, die getroffen zu haben.
Naja, schön.
Ja. Ja, Wahnsinn. Und es wird immer besser.
Toll, ja.
Ja. Ja. Echt.
Ja, jetzt bin ich so berührt von der Liebesgeschichte.
Ja.
Das ist ja so, cool. Ja, wo sind wir stehen geblieben, meine ich? Weiß ich gar nicht, selig. 10 Jahre Pause. Was hast du in der Pause gemacht?
Ja, erstmal sind wir nach Stockholm. Also wir sind nach Schweden abgehauen. Mhm. Also echt das Land verlassen. Weil ich wusste irgendwie, irgendwie kriegt man mich hier bestimmt wieder überredet, das zu machen, was ich nicht möchte. Mhm. Und dann haben wir versucht, ein Leben in Schweden zu führen. In Stockholm stand vor verschlossenen Türen. Ich war total depressiv. Also richtig depressiv, also echt ein...
Weil die Flamme zu klein war?
Weil die Flamme, ja genau, ich habe die nicht mal die Flamme mehr gemerkt. Ich war einfach nur noch, ich war ohne Zukunft, ohne Vergangenheit, war aber auch nicht da. Also ich war völlig, völlig im Eimer. Hatte so eine Zahlenneurose. Weißt du, wo ich immer, wenn ich eine Hausnummer gesehen habe, das ist eine gute Zahl, das ist eine schlechte, die 7.
Ach, also, echt?
Und dann habe ich die zusammengezählt, die Zahlen, und dann die Quersumme. Und dann, wenn das dann eine 5 war, hat das Freundschaft bedeutet, und eine 7, dann war es so, also richtig.
Warum? Woher kam das? Also davon habe ich noch nie was gehört, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, dass ich war ja bodenlos. Und das so eine Art von Logik, Zahlen sind ja immer so logisch,
ja,
dass mich das so versucht hat zu erden. Ich habe vor meinem 27. Geburtstag saß ich alleine in der Küche in Stockholm und habe mir so einen Kreis ausgerechnet, ne? So aus, von so Zahlenreihen und dann einen Kreis ausgerechnet und in der Mitte des Kreises, der Kreis war dann 999, stand dann in der Mitte.
Aha.
Und wenn du 999 zusammenzählst, ergibt das 27. Und das kurz vor meinem 27. Geburtstag. Und ich bin durchgedreht. Ich dachte, ich habe mir meine eigene Geburtstagstorte errechnet. Aus dem Nichts, aus dem Zufall. Bin dann ins Quornen, das ist so eine Kneipe, wo sich Philosophen und Künstler treffen, da in Stockholm. Bin dann in diese Kneipe rein und habe diese Rechnung auf den Tisch geknallt, zum Philosophentisch, und meinte, hier, meine Rechnung. Ich bin genial. Ich bin Genie, seht euch das an. Ich bin heute 27 geworden und das habe ich errechnet. Und die guckten sich das an und meinen, Janni, ganz im Ernst, dir ist einfach nur langweilig. Und das hat mich dann auch geheilt von dieser Zahlenneurose. Weil während der ganzen Zeit, während dieser Depression, hatte ich auch so eine Postkarte bei uns in der Wohnung kleben, wo drauf stand, I told my psychiatrist everything, now he's doing my act. Leute, ich komme da alleine raus. Und das hat echt ein Jahr gedauert, ne? Mhm. Diese Dämonen da auszuschwitzen. Oh, furchtbar. Ganz schlimm.
Wie hat sich das gezeigt, deine Depression? In Lethargie? Also wie bist du morgens aufgestanden?
Gar nicht aufgestanden. Überhaupt nicht. Okay. Und vor allen Dingen im Winter in Stockholm, ich habe das Tageslicht nicht mehr gesehen. Mhm. Ne? Ich war richtig in so einem Strudel und habe auch echt so Geister gesehen, die mir Botschaften, also mich gegrüßt haben aus meinem anderen Leben, von einer Clique aus meinem anderen Leben, die dann plötzlich anfingen, Polnisch mit mir zu sprechen und konnte, also richtig crazy, richtig verrückt irgendwie, ne, so, und war,
weißt du, ich selber bin ein bisschen zwiespältig mit Geistern, aber ich glaube, wenn alle Kanäle offen sind,
ja,
dann empfängt man schon irgendwelche Nachrichten, wenn nichts anderes einen mehr ablenkt und wenn man keinen Boden im Hier und Jetzt hat.
Ja, genau.
Also genau, es ist nicht unbedingt immer nur Spinnereien, aber deine Kanäle waren halt so offen.
Meine waren komplett offen. Komplett offen. Und die Geister, die ich da getroffen habe, das waren gute Geister. Ne?
Ja,
die wollten mir helfen. Das war im Zug von Göteborg nach Stockholm, ein Nachtzug.
Ja.
Ich hatte keinen Sitzplatz. Und da war so eine Clique in so einem Abteil. Und die waren völlig irre. Ne? Der eine hatte so einen langen grauen Bart irgendwie und so eine Brille und ist gewankt, als wäre er besoffen. Der andere hatte eine ganz hohe Stimme und ist da auch so. Und dann kam der eine raus, setzte sich zu mir und meinte, ich kann dir helfen und so. Ich kann dir helfen. Ich so, nein, ich will keine Hilfe irgendwie. Ne? Lasst mich und so. Und dann kam der andere raus und hatte die Augen meines Onkels. Und dann hatte ich ein bisschen Vertrauen zu dem und er meinte, ja, ich kann dir helfen und so, ne? Und woher kommst du? Ich so, ja, aus Deutschland und so. Und dann uns ein bisschen unterhalten. Nein, woher kommst du? Ich so, ja, aus Deutschland. Und woher kommst du? Ich so, ja, manchmal denke ich, bin aus Polen oder Tschechien, war wegen meinem Nachnamen und so, ne? Und dann fing er an, mit mir Polnisch zu reden und hat mich gegrüßt von der alten Clique aus so. Und ich so, ey, hör auf, ne? Du bist ein Geist, so, ne? Ich stehe das nicht durch. Und er so, hat dann seine Hand ans Zugfenster gelegt und meine daneben und die beiden Hände waren identisch, nur dass meine 26 Jahre alt waren und seine 55 oder so. Ja, völlig irre. Also sowas Unheimliches, aber auch Schönes, weil er meinte irgendwie zu mir, ich meinte, was seid ihr? Und er meinte, wir sind Border Worker. Wir waren gerade in einem Kongress, das war wegen dem Jugoslawienkrieg, wir waren gerade auf einem Kongress in Göteborg, ne? Und wir sind hier irgendwie, um den Menschen zu helfen. Und du hast den Dichter mit dem Denker verwechselt und hast in der ganzen Zeit nur ein Bild gemalt, obwohl du Maler bist. Das ist, ne, so hat er mir geholfen. Und dann habe ich nachgedacht und dachte, das gibt's gar nicht. Ne? Das gibt es gar nicht, wie mir dieser Satz geholfen hat. Weil,
wieso?
Ja, ich habe in der ganzen Seligzeit, in diesen ganzen vier Jahren. Ich war auch auf einer weiterführenden Schule für Grafik und Gestaltung und so und habe gemalt. Habe immer mein Leben lang immer Bilder gemalt. Und in dieser 4 Jahren Seligzeit habe ich genau ein Bild gemalt.
Nee.
Und der Titel dieses Bildes hieß Den Blick fürs Wesentliche verlieren. Ja.
Nee, der konnte das ja gar nicht wissen.
Der konnte das überhaupt nicht wissen. Und die Typen waren auch irgendwann weg. Die waren nicht mehr da. Also er war stofflich und so, ne? Also es ist ganz schräge Geschichte.
Ey, ich liebe solche Geschichten. Ohne Scheiß. Oh. Ja, also ich bin mir sicher, dass viele Leute, die uns jetzt zuhören, so die mit zusammengezogenen Augenbrauen da sitzen, denken so, wovon reden
ja.
die? Aber ohne Scheiß, ich habe auch schon sowas erlebt.
Ja.
Menschen, die aus dem Nichts kommen, mich angucken.
Ja.
Das war in meiner so Pubertätsphase, da war ich 16, 17, mega depressiv, habe meinen Selbstmord geplant,
ja.
weil für mich ist es schwierig, mir das Leben zu nehmen, wenn du dir selbst die Arme kaum heben kannst.
Ja.
Aber egal, ich habe das organisiert so und war bereit. Und dann stand ich so draußen, da kommt so eine Frau auf mich zu, aus dem Nichts, so eine alte Frau, so weise, so weiße Haare, wie man sich das so vorstellt, ja. So eine Weise, guckt mich an und sagt, du wirst es schaffen, du bist so gut,
ja.
Du bist zu gut, um zu gehen, und geht einfach weg. Und ich so, Und dieser Satz hat mich auch gehalten. Ohne Scheiß, also ich glaube doch.
Wir sind mittendrin.
Ja, wirklich. Und ja. Aber ich glaube, die Kanäle müssen offen sein, ja. Das ist der Punkt.
Ja.
Und manchmal sind sie aus Versehen offen, da kommen auch komische Begegnungen zustande.
Ja.
Aber manchmal sind das, also man muss schon auch zuhören, wer umgibt mich denn? Weil das sind manchmal Menschen, die auch nicht von dieser Welt, sage ich mal so, sind, und die sagen auch gute Sachen.
Ja.
Und man denkt immer so in dieser westlichen Welt, ja, alles Bullshit, alles Verrückte und so. Aber guck mal, das mit dem Bild bei dir, der konnte das nicht wissen. Und die Frau, die mir da begegnet ist, die konnte auch nicht wissen,
ja.
Was ich da vorhabe und in meiner dunkelsten Zeit überhaupt bin.
Vielleicht konnten die das fühlen.
Ja, wie so eine Katze.
Dass man da echt so Zen-Meistern begegnet ist.
Ja.
Vielleicht konnten die das fühlen und es ist völlig verrückt, ne?
Mhm.
Die arme Anne, als die mich da vom Zug abgeholt hat, die meinte, sie hat meine Augen noch nie so gesehen.
Wieso?
Die meinte, das waren wie so zwei Whirlpoole, die da so, echt irre.
Ja.
Aber gut, und den Dichter mit dem Denker verwechseln und dass ich eigentlich Maler bin, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen.
Aber hast du dann angefangen, mehr zu malen?
Ja,
Das wusste ich nicht.
Und ich male ja auch mit Worten und so. Also, sich dem zu stellen und zu sagen, hey, na klar, ich bin ein Maler. Das ist doch schön.
Ah,
der hat mir nochmal eine Schippe auf die Berufung raufgelegt.
Ja, mal mit Worten malen. Das ist gerade ein Satz, der mich total berührt, weil ich immer gesagt habe, ich würde so gerne malen, aber ich kann nicht genug meine Energie in die Farben geben, weil ich den Pinsel nicht genug schwingen kann.
Ja, dann mal los, ran an die Worte.
Und weil ich ja schreibe, tut mir der Satz gerade gut.
Ja.
Du malst mit den Worten. Das ist cool, ey. Schön.
Ja, Beispiel, wenn man jetzt das Wort nimmt, Kirschblütentraum.
Ja, ja.
Oder das ist Malerei, ne?
Ja, oder generell einfach Worte zu finden, die einem das Gefühl geben, in so eine Decke umwickelt zu sein und Wärme zu geben, weißt du?
Ja.
Ich finde das schön, Sachen zu schreiben, wenn Menschen das dann lesen und das Gefühl haben, sie werden umarmt.
Ja.
Oder gewärmt von den Worten.
Ja.
Das finde ich schön.
Ja, das ist gut.
So, wenn jemand das liest und sagt, mir geht's besser. Ich habe deinen Text gelesen und mir geht's besser.
Ja.
Finde ich voll schön.
Und das ist ja auch, wo man, Mutter Teresa hat das mal gesagt.
Die meinte,
wenn zwei Menschen sich treffen, dann sollte der eine den anderen, dann sollten beide darauf achten, dass sie den anderen glücklicher hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben.
Ja, das ist ja schön.
Das ist super, oder? Stell dir mal vor, alle würden danach leben.
Oh Gott, das wäre, weißt du. Ich bin fix und fertig. Ja, aber genau das.
Ja.
Stattdessen, wir müssen ja gar nicht aufzählen, was stattdessen ist. Aber wenn jeder danach leben würde, dass man wirklich die Freundlichkeit über allem stellt.
Die Wertschätzung. Mhm. Ja, vielleicht kommt das ja noch.
Weißt du was? Ich weiß nicht, ob es kommt.
Ja.
Aber ich für mich entscheide, dass ich so leben möchte.
Ja.
Das ist das, was ich tun kann.
Ja.
Und mir ist es nicht egal, wie andere sind, so, oder wie andere agieren, weil die zerstören ja auch meinen Planeten mit.
Ja.
Oder sie zerstören teilweise ja auch meine Realität.
Ja.
Aber ich entscheide mich, so und so zu agieren.
Ja.
So und so zu sein. Und vielleicht auch als Beispiel für den einen oder anderen. Für
ja.
die Kinder. Ich habe eine kleine Schwester. Für die einfach jemand zu sein, wo die wissen können, ah, so wie die das gemacht haben, das finde ich gut.
Ja.
So.
Ja, das ist, ja.
Und vielleicht sind dann, weiß ich noch, von 10 Leuten zumindest 3, die sagen, oh, Anastasia, die macht das gut.
Ja.
Und der Jan Plewka, der macht das auch gut.
Ja.
Und auf die beiden, da höre ich mal hin.
Ja.
Ich will jetzt auch ein bisschen mehr Freundlichkeit
ja.
haben.
Ja.
Und ich versuche nicht in meiner Ego-Scheiß aufzugehen und mit so einer Machete durch die Welt zu gehen. Sondern
das ist auch irgendwie, oh, ist auch uncool.
Ja.
Ich habe die, da war einer von diesen Philosophen, ne, in dem Quornen, in dieser Kneipe da. Und der saß dann jede Nacht da und hat gesoffen. Und ich meinte so, ey, was machst du denn da? Mhm. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, irgendwie, ich finde die Formel für den Weltfrieden und ich sauf so lange, bis sie mir einfällt. Irgendwie. Und das war richtig schmerzhaft schon wieder, sein Bacardi Cola da irgendwie so. Und dann war eine Zeit lang nicht da und dann kam er wieder und so, und wie hast du die Formel gefunden? Also ja, ich bin dann nachmittags total besoffen nach Hause und bin eingepennt. Nee, bin nach Hause und dann kam ich in die Küche und dann fiel mir wie so eine Erleuchtung die Formel für den Weltfrieden ein.
Ja.
Und dann bin ich zum Küchentisch, habe einen Zettel genommen und habe die aufgeschrieben und bin ins Bett gefallen. Und als ich dann morgens aufwachte am nächsten Tag, dachte ich so, oh nein, ich hatte gestern die Formel für den Weltfrieden. Ich hatte sie. Und ich, Suffkopf, habe sie jetzt vergessen irgendwie. Ich weiß sie nicht mehr. Und dann guckt er in die Küche und sieht diesen Zettel, sieht schon von Weitem die Schrift. Ich habe sie aufgeschrieben, ein Glück. Und geht zum Küchentisch. Und dann steht da auf diesem Zettel, alle sollten freundlich zueinander sein.
Ja.
Das ist die Formel.
Ja.
Seid freundlich zueinander. Das ist
zack, fertig.
Zack, fertig, genau.
Ja, ja, weißt du was? Wir suchen immer so nach irgendwelchen abgefahrenen, also ich halte viel von Meditation, ich halte sehr viel von bewusstem Atem und so, das mache ich alles.
Ja.
Trotzdem suchen wir immer im Außen nach der Lösung.
Mm.
So, sagt mir bitte, wie es geht.
Mm.
Es werden Hallen gefüllt von irgendwelchen Leuten, die einem erzählen, wie Glück funktioniert.
Mm.
Ja? Und eigentlich ist die Lösung, geh in die Stille, wo ist dein Feuer, was muss ich tun, dass mein Feuer größer wird.
Ja.
Fertig,
ja, genau.
Es ist nur das.
Das ist in die innere Unendlichkeit, ne?
Ja.
In das echte Sein. Das ist ja auch
Meditation. Aber das ist für manche so gefährlich, weil sie nie gelernt haben, das echte Sein zu fühlen, zu sein halt. Ne?
Also ich versuche das meinen Kindern beizubringen. Der Lütte und so, der weiß schon irgendwie, manchmal sagt er, oh Papa, das ist gerade ein sehr schönes Jetzt hier.
Oh.
Und das, ich finde auch, das müsste man echt den Lütten auch wirklich beibringen. Ne?
Ja.
Das, ich meine, Meditation ist ja nichts anderes als eine Definition vom Hiersein, vom Hier und Jetzt sein, vom momentan sein. Und das kann man jederzeit überall. Und das ist, es gibt echt diese zwei Ebenen, ne? Diese innere Unendlichkeit, wo man dann auch erkennt, wo ja auch die Quelle der Empathie entspringt und der Freude und so. Das findest du alles da drin. Und wenn du dann
aber dafür muss man viele Dinge vorab verzeihen. Sich selbst und oder den anderen. Das habe ich auch für mich beobachtet.
Ja.
Also, ich glaube, diese Weichheit, du sprichst ja davon, Empathie ist ja so eine Form von Weichheit.
Ja.
Ist ja etwas sehr Sanftes, Weiches.
Ja.
Aber ich glaube, wie entsteht denn so Hornhaut auf dem Herzen, weißt du?
Ja.
Das entsteht ja aus Schutz. Und das abzuschaben,
ja,
diese Hornhaut,
ja,
ist halt nicht so einfach. Und ein Tool ist, diese Hornhaut abzubekommen, ist halt einfach durch auch Akzeptanz des eigenen Daseins, wenn nötig, zum Beispiel bei mir war das nötig, und aber auch verzeihen, sich selbst Fehler gemacht zu haben und auch dem anderen, wenn man verletzt wurde.
Ja.
Und dann fällt es so nach und nach ab und dann wird es so weich.
Ah, oh, schön.
Ja.
Ja. Das, und dann kann man mit der Hornhaut die Tomaten düngen.
Genau.
Tomaten gedüngt mit der Hornhaut des Herzens.
Das ist jetzt ein Insider, aber ja, sehr witzig. Ich weiß was, bevor wir zum Schluss kommen, wir sprechen jetzt schon seit einer Stunde, wollte ich dir gerne noch ein paar Twitter-Sachen vorlesen,
ja,
weil ich gestern getwittert habe, dass ich dich treffe,
ja,
und was die Leute so sagen wollen.
Ja, okay.
Also, eine schreibt, ich weiß nicht, wer das ist, ich habe mal einen Kuss von ihm bekommen.
Oh, aha.
Kannst du ihm einfach sagen, dass ich unendlich froh bin, dass er bei Sing meinen Song mitmacht und dadurch mehr Leute auf seine sehr unglaublichen, tollen Texte aufmerksam werden? Er ist für mich der Sänger der Staffel. Diese Versionen sind großartig.
Yeah!
Genau, und dann habe ich gesagt, ein Kuss, ich rede mit ihm darüber. Und dann hat sie geschrieben, das war auf einem Festival. Und dann hatte sie ein Schild, Free Hugs.
Ja.
Und dann bist du wohl auf sie zugehandt und sagtest so, yay, Free Hugs. Und dann hast du ihr einen Kuss auf die Wange wohl gedrückt und dann hat sie sich sehr gefreut.
Ich erinnere mich, das war in, wo war denn das? In ich weiß es nicht mehr.
Na, okay. Noch. So, das war die eine. Dann hat jemand geschrieben, kannst du ihn nach seiner Verbundenheit mit Rio Reiser fragen? Ich finde ja, er ist der Einzige, der diese Texte würdig singen darf. Was ist mit Rio Reiser? Was?
Ja, Rio hat mich damals, als wir angefangen haben, Lieder zu covern von anderen Künstlern, war Rio immer die Nummer eins. Weil Rio hat diese Stimme, der trägt ja die Seele oder das Sein direkt auf der Zunge.
Mhm.
Und diese Utopien, die er hat von einem Miteinander und diese Mischung aus Politik und Romantik, das, was bisher echt kein anderer so hingekriegt hat wie er. Und dann dieser Schmerz, aber trotzdem diese Hoffnung in den Liedern. Und der war, ist immer mal der, eigentlich der Soundtrack meines Lebens. Immer wenn ich in eine neue Wohnung gezogen bin, habe ich als erstes eine Rio-Scheibe aufgelegt. Oder als ein Klassenkamerad mir die erste Tonstein-Scherbenplatte vorgespielt hatte, war ich vom ersten Ton an infiziert. Und das ist, ich habe auch von Rio habe ich geträumt, dass ich bin ihn leider nie begegnet. Der ist ja auch leider früh gestorben. Und aber im Traum ist er mir erschienen und ich habe ihn gefragt, Rio, wie soll ich Texte schreiben? Wie soll ich das machen? Und er hat zu mir gesagt, du musst nicht schreiben, wie das Insekt über die Haut läuft, sondern du sollst das Gefühl beschreiben, wie das, was das Insekt hinterlässt.
Geil.
Oh, und da weißt du, so, da denke ich so, wir haben den super Draht. Und auch wenn ich auf der Bühne stehe und seine Lieder singe und die Leute diese Lieder, die mir an den, also ich tue jetzt nicht so, als wäre ich Rio Reiser, sondern ich habe diese Argumente und diese Melodien so in mir aufgenommen, als wären es meine eigenen und singe sie als Jan Plefka. Und die Texte sind so leider so wahnsinnig aktuell und so so wichtig und so. Es hat sich leider nichts verändert, ne? Das ist echt.
Okay, vielleicht gewandelt, aber gleich geblieben.
Ja, es ist ja, das System ist immer noch das gleiche.
Ja, aber die Menschen. Ja.
Hm. Ja. Ja.
Aber weißt du, jetzt, bevor ich zu den nächsten Fragen komme von Twitter, habe ich eine Frage, wie du Kreativität an sich so lebst und fühlst. Schreibst du generell noch Texte?
Ja, ich schreibe. Ja, ne? Ja, wir machen auch gerade eine neue Platte mit Selig.
Geil.
Und
nächstes Jahr, große Freiheit 36, ich stehe in der ersten Reihe.
Yeah! Ja. Aber mir fällt es gerade echt schwer, Texte zu schreiben, weil ich ja so wahnsinnig ausgelassen
bin.
Ja. Also wir haben jetzt, wir haben uns den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben, weil das ist ja echt die Riesenkatastrophe, und haben gerade ein Lied rausgebracht über den Zustand der Welt. Und aber es wird auch wieder Liebeslieder geben, auf jeden Fall.
Ja, Liebe muss sein.
Ja, und das ist ja das Allerwichtigste.
Ja,
ja.
Liebe hat ja auch so viele Facetten und so. Aber ich hatte nur gerade den Gedanken, weil du so von gesagt hast, man muss das Gefühl beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn ein Insekt über die Haut läuft. Und da hatte ich so ein Bild gerade so im Kopf, dass es im Grunde genommen immer so um so eine Energie geht. Und was mir geholfen hat in der Kreativität, nicht aus dem Kopf heraus zu schreiben, sondern oh Gott, das ist ein bisschen auch peinlich, das zu erzählen. Also bevor ich anfange zu schreiben, mache ich 5 Minuten Atemmeditation. Also ich atme nur, Augen zu und atmen. Und ich sage mir die ganze Zeit, durch mich darf Information kommen, die jetzt raus muss.
Ja.
Die Info, die gebraucht wird in der Welt, darf durch mich fließen. Und das schreibe ich. Das ist seitdem, kenne ich keine Schreibblockaden. Ich kann jetzt aus dem FF, wenn ich 5 Minuten vorher habe, zu jedem Thema schreiben.
So, das benutze ich. Da fange ich gleich mit an.
Ja, versuche.
Das ist ein super Tipp.
Vielleicht hilft es dir so.
Ja.
Einfach so die Kreativität in eine andere Dimension abzugeben.
Ja.
Weil wir denken dann immer, vor allem wenn man weiß, was auf der Bühne funktioniert oder
ja,
welche Texte funktionieren und so.
Ja.
Aber wenn man noch einen Tick tiefer oder höher geht und sagt, ich weiß nicht, was jetzt kommt, und ich gebe das aber frei.
Ja.
Dann fließen andere Worte. Die Malerei beginnt, weißt du?
Die Malerei beginnt.
Ja.
Ja, genau. Das Malen mit den Worten. Ja, das ist super. Das ist, und du agierst aus dieser inneren Unendlichkeit,
genau,
wo alles möglich
genau
ist.
Genau, und nicht im Kopf. Der Kopf ist sowas von beschränkt. Ja. Also, obwohl ich mir selbst immer sage, nein, mein Kopf, mein Free Mind und bla. Mein Kopf ist so beschränkt.
Ja.
Aber wenn ich aus dem Bauch heraus agiere, aus dem Feuer, dann merke ich so richtig das Universum fließen.
Ja,
das ist geil, weil das ist so richtig eine, fühle ich so wie so eine unendliche Liebe, die durch mich, und ich bin nur so ein Gefäß, weißt du, so.
Ja.
Und ich, Werkzeug.
Ja.
Und durch mich fließt es nur.
Ja.
Ja.
Das, so soll es auch sein. Also ich glaube, dass wir auch wirklich, dass echte Kunst nur aus dieser inneren Stille entstehen kann.
Genau. Und alle sagen dann immer, wie hast du das gemacht?
Ja.
Wie hast du diese Texte oder das, die ausgedacht? Man steht dann ja mal mit so, keine Ahnung.
Ja, es hat es mit mir gemacht.
Genau, genau. Ja.
Ja, also, das ist, ich war auch manchmal so dieses alle versuchen, alles auszuschalten und einfach schreiben.
Ja.
Und dann so wie im Wahn einfach nicht denken, einfach schreiben und dann 2 Tage später nochmal gucken. Und da sind dann manchmal, das ist dann also wahnsinniger Schrott teilweise.
Ja, irgendwie. Ja, klar.
Aber ein Satz ist dabei, wo du sagst, wow.
Ja, und auf diesem dann aufbauen.
Und aus diesem dann aufbauen. So entstehen auch manchmal Lieder.
Genau.
Was?
Ja.
Aber das ist. Das sind die, das sind die, die echt die Pforten der Wahrnehmung, durch die man da geht.
Ne? Total.
Das ist echt, ja.
So, dann schreibt eine andere Dame: Ich liebe Selig, ich mag Jan Plewka. Ich habe eins meiner schönsten Konzerte mit Selig erlebt.
Oh.
Ja. Schön, ne?
Ja.
Das ist doch geil, weißt du? Ja. Und das ist das. Die Leute fühlen die Ehrlichkeit auf der Bühne.
Ja.
Darum geht es. Die, ja. Die, klar, bei Stars wie, weiß ich nicht, Lady Gaga oder was, da geht es auch um Bühnenshow.
Ja.
Aber ich glaube, es geht nicht nur um Tam-Tam, sondern um dieses, die Verbundenheit. Und das finde ich so cool.
Ja.
So braucht es nicht viel. So, dann schreibt noch jemand, fragt ihn, ob er mal mit der Bahn in die falsche Richtung gefahren ist und ein ganzes Orchester auf ihn warten musste.
Oh, ja. Das stimmt.
Was ist da passiert?
Oh, das war schrecklich. Wir hatten mit dem Babelsberg-Orchester einen ganz großen Auftritt in Potsdam. Und ich, dann dachte ich, oh, ja, kein Ding, nee, ich komme da hin, kein Problem. Und war in Berlin und dachte, wieso soll ich dann den Zug nehmen, den man mir hier in das Schedule geschrieben hat, da fährt doch einer früher. Und den habe ich dann genommen, aber der hätte gar nicht da in Potsdam gehalten, sondern ist echt schön an Potsdam vorbei. Was mir dann in meiner Tranigkeit dann aber auch Stunden später erst aufgefallen ist. Ich dachte, wann kommt denn jetzt endlich dieses Potsdam?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh, das war unschön.
Und wurdest du gehasst von dem Orchester?
Nein, ich kam ein Glück noch rechtzeitig. Das ist wirklich, mir sind öfters solche Sachen passiert.
Ja, das glaube ich nicht.
Das Schlimmste war mal, da haben wir in Köln hatte ich Theater gespielt, die Winterreise von Jelinek. Und zur gleichen Zeit waren wir gebucht in Wedel auf dem Festival.
Oh.
Und das Theaterstück ging, also Wesel, ne, das 1,5 Stunden von Köln entfernt.
Ah,
und das Theaterstück ging bis 20 Uhr und um 21 Uhr sollte ich da auf der Bühne stehen. Also eigentlich unmöglich. Dann hat der Regisseur die letzte Szene für mich rausgestrichen im Theaterstück. Unser Tourleiter stand mit laufendem Motor. Ich bin noch im Kostüm ins Auto rein, der ist gepäst. Und kurz hinter Köln, Polizeikontrolle. Und wir so zwei bärtige Typen irgendwie, ne, mit so Cappies und ich noch in einem Kostüm mit so einem Riesenhut. Und dann und die Polizeikontrolle und wir sahen aus wie die Koksdealer schlechthin in so einem gemieteten Wagen. Und die haben uns durchgewunken, ne, und wir so ein Glück, ne. Und dann, boah, und dann weitergefahren und dann sag ich unserem Tourleiter, also, total am Schwitzen, ich so, was ist los? Ich habe die Ausfahrt verpasst. Oh, und dann über die Dörfer dahin. Und das war so geil, weil wir waren dann immer in Kontakt mit der Band. Ja, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir können jetzt die Zeit nicht mehr schinden. Irgendwie, ja, wir fangen jetzt an zu jammen. Und dann sind sie auf die Bühne gegangen und haben gejammt. Und wir sind in den Ort rein nach Wesel. Und ich hatte die Fenster unten. Und das war, weil ich die Band gehört habe, wie sie spielen. Das ist ein Erlebnis, was man als Sänger selten hat. Ne? Dass man die hört, wo man gleich, und das klang tierisch. Und ich dachte, was habe ich für ein Glück, da gleich auf die Bühne zu kommen.
Bist du noch im Kostüm auf die Bühne?
Nee. Ich hab mich dann im Auto schnell umgezogen irgendwie und bin dann raus. Der hat mit quietschenden Reifen hinter der Bühne, ich bin auf die Bühne rauf, die Band guckt mich an und die hatten 7 Minuten hatten sie schon gedaddelt, ne? Und tierisch, echt so Stoner-Rock-mäßig. Das war total geil. Hätten nur stundenlang weitermachen können. Und sahen mich und dieser Glücksmoment, ne? Das ist dann natürlich auch aufs Publikum übergesprungen, wo sie sagen, ah, endlich ist er doch nicht so, oh, ist das schön hier. Das war echt so ein Rockstar-Moment irgendwie, so ein geiles Konzert, ne, weil das war total alle außer Rand und Band.
Das war wahrscheinlich der Moment, wo du diese Free Hugs Person geküsst hast.
Oh Mann, ey. Aber nach dem Konzert alle so, das machen wir nie wieder, Plewka. Das ist ja, das, ne, das war.
Da bleiben
das
war, an die Herzen stecken.
Ja, da bleiben, also ja, das war nicht sehr. Ja, echt immer solche Momente, aber das ist immer gerade noch so geklappt hat, ne?
Ja.
Aber
das,
ja.
jemand hat gefragt, warum machst du bei Sing Meinen Song mit?
Das ist eine große Ehre. Da wird man gefragt, hast du Lust, da mitzunehmen? Wenn du die Liste von all den Sängerinnen und Sängern siehst, die dann denkst du, wenn da mein Name jetzt dazwischen steht, das ist schon, also da kann ich schon mit angeben.
Finde ich auch. Ja. Also.
Und außerdem ist es eine Sendung, die ist auch bei der Revolution of Love dabei, weil da wird nicht gebasht, nicht geschämt, da wird irgendwie Wertschätzung, wird da ganz groß geschrieben und da sind alle freundlich miteinander und es ist auch eine spirituelle Erfahrung mit Gleichgesinnten, also mit wirklich Sängern, die alle irgendwann mal angetreten sind und dieses Erweckungserlebnis hatten, die Sängerinnen und Sänger, das und das für ihr Leben, das ist auch ein Schritt, den man da geht im Leben. Ja, und da ist man dann wie in so einem Schamankreis war das, weißt du?
Ja,
so.
Das glaube ich sofort. Ich glaube, das spürt man auch. Ich habe mich auch gefragt, wie gesagt, ich habe die Sendung nicht oft gesehen.
Ja.
Ich glaube, eine der ersten Sendungen überhaupt, wo Xavier Naidoo noch dabei war.
Ja.
Müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber er ist ein guter Performer trotzdem. Dennoch. Finde ich. Er hat Kunst, okay. Wir machen das jetzt hier kein Fass auf. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich auch gedacht, das ist eine schöne Energie. Aber man weiß nie, ob das im Fernsehen so oder so geschnitten ist, dass man das so...
Also ich war ja dabei und ich kann sagen, unsere Staffel, die wir da haben... ich bin so glücklich, dass diese Glückseligkeit aus den Bildschirmen in die Wohnzimmer der Menschen strömt, weil es war wirklich so.
Schön.
Und wir sind wirklich Lebensfreundschaften entstanden und das war mit die schönste Zeit in meinem Leben, die ich da verbracht habe.
Oh, schön. Wie lange geht so eine Aufzeichnung? Das ist ja in Kapstadt, oder?
Ja, das bei Kapstadt. Mhm. Und wir haben zwei Sendungen pro Abend gedreht. Und waren 12 Tage da, ja.
Nicht schlecht.
Ja.
Cool. So, dann kommen wir langsam mit dem Ende echt zu. Jemand fragt, wie traurig wird Jan, wenn er, wir werden uns wiedersehen, zufällig oder mit voller Absicht hört. Das war mein Liebeskummerlied von der Bravo Hits.
Bei mir ist es eigentlich eher eine Wiedersehensfreude, wenn ich das Lied höre, weil das ist, dieses Lied beschreibt unsere Wiederkehr von selig.
Mhm.
Die Wiederkehr, dass wir uns wieder gefunden haben. Ah. Es gibt ein Lied von den Rolling Stones, das heißt You're not the only one with mixed emotions. Das ist auch, wo die Stones sich mal getrennt haben. Ah. Und das war deren Reunion-Lied. Und wir werden uns wiedersehen. Das war unseres, genau.
Cool. Mhm.
Aber ich finde das auch schön, dass diese Texte so universell sind, dass sie auch Liebeskummer heilen können. Oder die Lieder. Das finde ich.
Ja, jeder hört ja so sein eigenes...
Wenn ich überlege, dass man das jetzt als Liebeskummer sieht, es wird auch viel auf Beerdigungen und so gespielt, ne? Also wir werden uns wiedersehen und so. Also es ist überall.
Ja, so wie man das halt
sieht. Wie man das
fühlt,
sieht.
Ne?
Ja.
Ja, das ist halt. Wolltest du wirklich mal Postbote werden?
Postbote, ja, ich dachte, was mache ich, wenn ich die Musik jetzt aufgebe, ne, nach dieser schweren Zeit? Und da ich unglaublich gerne mit Holz arbeite, dachte ich, ich werde Tischler, aber dafür bin ich nicht diszipliniert genug. Und dann gibt es ja diese romantische Vorstellung von dem radfahrenden Postboten. Das konnte ich mir dann auch noch vorstellen. Aber im Endeffekt, also am Ende macht dann doch jeder das, was er am besten kann. Und das war bei mir, ich habe dann Musik. Texte, Performance.
So, und das Letzte jetzt noch. Ich soll dich fragen, ob du weißt, wie sehr er unser ganzes Leben geprägt hat und ganz Altona ihm zu Füßen liegt. Und dann noch was Geiles. Alle Frauen über 30 waren schon mal in Jan verknallt. Süß, ne? Süß. Cool.
Oh, schön.
Ja, das ist doch so ein guter Abschluss jetzt.
Das ist sehr gut.
Für dich, zu wissen, dass die alle Frauen über 30, die mindestens einmal verliebt waren. Ist doch echt cool. Ja, also nächstes Jahr dann in Hamburg, also ihr seid ja in ganz Deutschland auf Tour.
Ja, ja.
Ich habe mir nur die Hamburger Locations angeguckt, weil ich dann immer gleich abchecke, ob ich da reinkomme oder nicht.
Ja.
Also entweder Markthalle oder Große Freiheit 36.
Ja, super.
Wer Jan und oder mich treffen möchte. Ich bin in der ersten Halle. genau, sollte auf jeden Fall dahin kommen. Ja. Möchtest du noch irgendetwas loswerden für die Menschen da draußen, die uns jetzt schon seit Stunde und 20 zuhören?
Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, ne?
Ja.
Wir haben echt alles gesagt.
Seid freundlich.
Ja, genau. Hinterlasst die Leute, die ihr trefft, glücklicher, als ihr sie vorgefunden habt. Das ist schön.
Das ist schön.
Ja.
Super, perfekt. Danke, Jan.
Ja.
Ciao.
Tschüss.